Ja, der Herr ist auferstanden. Das ist das Thema des heutigen Ostersonntags. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt, er ist unter uns, er wohnt in uns. Halleluja. Amen. Das denken nicht alle so. Ich sag mal vorweg, die heutige Predigt, damit ihr euch darauf einstellen könnt und nicht zwischendurch euch mal wundert. Die heutige Predigt ist in drei Teile eingeteilt. Das ist noch nichts Besonderes, das gibt's ja öfter. Der erste Teil ist ein Diskurs. Das haben wir normalerweise hier nicht, aber das machen wir heute mal. Der zweite Teil ist eine geistliche Lehre mit H. Und der dritte Teil, möge eure Seelen erquicken. So, wir beginnen mit dem ersten Teil. Zitat eines Pfarrers einer evangelischen Kirche. Ich habe das selber gehört. Mit Helen war ich vor rund 30 Jahren, habe ich einen Ausflug zu Ostersonntag gemacht und da waren wir da in der evangelischen Kirche. Und da sagte der Pfarrer, ich komme zu Ostern in einen Predigtnotstand. Was soll ich nur predigen, wenn da tatsächlich niemand aus dem Grab herausgekommen ist? Wie es die Aufklärung sagt. Ich beginne, und das müsst ihr jetzt einfach mal ertragen, mit einem Zitat von Rudolf Bultmann, einem der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Ich lese das mal vor. Ein solches wundersames Naturereignis wie die Lebendigmachung eines Toten, ganz abgesehen von seiner Unglaubwürdigkeit überhaupt, kann der moderne Mensch nicht als ein Handeln Gottes verstehen. Legende sind die Geschichten vom leeren Grabe. Was ist denn, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Was machen solche Christen, ich sag jetzt mal so, Namenschristen oder Kulturchristen oder theologische Christen oder liberale Christen, was tun sie in diesem Leben, wenn es keine Hoffnung gibt auf die Ewigkeit? Was machen sie nur? Sie versuchen, die Sache Jesu weiterzuführen, seine Ideen, seine Ethik und dann bitte, aber auch befreit vom Konservativen, dann bitte auch befreit vom Mythischen und dann bitte auch angepasst an unsere Zeit. Das möchten Sie gerne. Liebe Freunde, so ist das Christentum eine Religion. Aber unser Glaube, der richtet sich nicht an eine Religion. Unser Glaube richtet sich an eine Person. Unser Glaube ist eine Beziehung zu einer Person, die lebt. Die Bibel klingt so ganz, ganz anders als dieser Text. Nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der ganzen Argumentationsführung her. Und von der Logik her. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal unseren ersten Bibelvers an. Ich möchte doch am Anfang den Predigttext lesen diesmal. Wir werden ihn auch projiziert sehen, aber Vers für Vers. Und deshalb möchte ich ihn euch zunächst einmal vorstellen. Wie die Bibel klingt, wie sich Paulus äußert, welche Logik er dort hat. Im Bezug auf die Auferstehung Jesu Christi. Da steht im 1. Korinther 15, ich lese die Verse 12 bis 20. Das ist der Predigttext. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung von den Toten? Er spricht übrigens mit den Korinthern, ja, nicht mit den Sadduzäern, die ja sowieso nicht an die Auferstehung glaubten. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Wie hört sich das an? Hier legt einer Wert auf Historizität. Hier zeigt einer, es geht um Tatsachen. Es geht nicht um Vorstellungen. Es geht nicht um Ideen. Es geht nicht um Religion. Ja, wir warten. Ja, zurück. Noch zurück. So, da sind wir. Dankeschön. Ich gebe dir dann ein Zeichen. Dankeschön. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um eine Vorstellung. Es geht hier um Tatsachen. Es geht um Fakten. Es geht um Geschichte, Historie. Das macht Paulus hier sehr deutlich in der Art und Weise, wie er schreibt, in der Logik, in die er schreibt, was die Sachverhalte angeht. Bultmann und Kollegen, viele moderne Theologen, die liberale Theologie sagt unter anderem, die Auferstehung Jesu existiert, aber in der Vorstellung der Jünger. Und es ist eine sogenannte kerygmatische Auferstehung, sie existiert in der Rede der Jünger. Liebe Freunde, auch hier bietet Paulus ein ganz schlagkräftiges Gegenargument. Das ist der nächste Vers. Das ist der falsche. Vers 16. Habe ich da keinen? Da fehlt einer. Ja, da tut mir leid, da ist irgendwas schiefgelaufen. Machen wir es ohne. Machen wir es ohne. Ja, machen wir es ohne. Paulus, in dem, was er sagt, widerspricht dieser Ansicht, dass es nur die Auferstehung nur in der Vorstellung der Jünger gewesen sei. Er sagt im nächsten Vers, Vers 15, wir werden auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden, in einfachen deutschen Worten. Wir wären doch falsche Zeugen, wenn wir sagen würden, er ist auferstanden, falls er tatsächlich nicht auferstanden wäre. Wir wären falsche Zeugen, aber wir sind keine falschen Zeugen, wir sind nämlich Augenzeugen. Hier geht's um Beweise, hier geht's um Belege, hier geht's um Zeugnis. Das hat nichts zu tun mit Religion und Vorstellung und Idee. Petrus betont das auch. Ihr kennt diese Stelle aus dem 2. Petrusbrief im 1. Kapitel. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Liebe Gemeinde, wenn wir über die leibliche Auferstehung Jesu reden, dann hat das, ich sage es jetzt mal so, gar nicht viel mit Glauben zu tun. Das ist etwas, was wir wissen können. Es geht hier um Wissen. Wann geht es denn um Glauben, Klammer auf? Um Glauben geht es, wenn es um die geistliche Auswirkung der Auferstehung geht. Wenn es um die Dinge geht, die wir empirisch und wissenschaftlich und historisch nicht beweisen können, weil wir zu klein sind, weil unsere Gehirne zu klein sind, weil diese Dinge uns zu groß sind, da fängt der Glaube an. Da leben wir nicht im Sehen, sondern da leben wir nicht im Schauen, sondern im Glauben. Aber die Auferstehung Jesu, die leibliche, das ist für mich ein Faktum. Seid doch mal so, wenn ihr heute Nachmittag ein bisschen Zeit habt, gebt doch mal im Internet ein, leibliche Auferstehung Jesu, Indizien. Da kriegt ihr endlose Dinger, endlose Texte, endlose Indizien über die leibliche Auferstehung Jesu. Oder in der christlichen Literatur, da gibt es massenweise Literatur. Ich will euch vielleicht drei Dinge nennen, viele von euch, bin ich sicher, kennen die. Drei Indizien der leiblichen Auferstehung Jesu. Und zwar möchte ich mich beschäftigen mit der Aussage, die Auferstehung, sie ist nur in der Vorstellung und in der Rede der Jünger. Liebe Gemeinde, da waren die Jünger aber ziemlich dumm. Sie wären ziemlich dumm gewesen, denn sie haben Frauen als erste Zeugen der Auferstehung eingesetzt. Das wäre sehr dumm gewesen, denn in der Antike und auch bei den Juden waren Frauen minderwertig. Sie galten nicht als Zeugen vor Gericht. Wenn die Jünger doch klug gewesen wären, dann hätten sie garantiert keine Frauen als erste Zeugen eingesetzt. Warum haben sie das gemacht? Warum haben sie Frauen als erste Zeugen eingesetzt? Ganz einfach, weil es wahr ist, weil das Tatsache ist, weil Christus wahrhaftig auferstanden ist. Deswegen, zweiter Beweis, Indizien. Nach Pfingsten predigten die Jünger fortwährend von der Auferstehung Jesu Christi. Ohne Unterlass. Das ärgerte zum Beispiel die Pharisäer massiv. Wäre doch kein Problem gewesen für die Pharisäer, das Gegenteil zu beweisen. Sie hätten ja einfach den Leichnam herbeischaffen können. Nun gut, da kam nun das Gerücht vom Leichenraub. Da war niemand mehr im Grab. Jesus war auferstanden. Was jetzt tun? Das Gerücht vom Leichenraub, das ist sowohl in der säkulären Literatur als auch in der christlichen. Das wird sowohl in der säkulären Literatur als auch in der christlichen weitgehend abgelehnt und verspottet sogar. Liebe Freunde, wenn einer den Leichnam aus der Gruft klauen will, geht er dann hin und wickelt erst die Leiche schön aus den Tüchern, legt die Tücher dahin, wird er dann das Schweißtuch nehmen und es schön ordentlich zusammenfalten und an einen gesonderten Ort legen? Nachzulesen im Johannesevangelium. Das wird er nicht tun. Warum ist da keine Person mehr im Grab? Weil Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Naja, sagen einige, die Jünger haben den geklaut, damit sie ihre Theologie stützen können. Liebe Gemeinde, sind Menschen bereit, für eine Lüge, für eine Illusion ihr Leben zu geben? Sich verfolgen zu lassen? Zu sterben für diesen Glauben? Gefahren auf sich zu nehmen? sich verspotten zu lassen für eine Lüge? Warum haben sie verkündigt, Jesus ist auferstanden? Weil es wahr ist. Dritte und letztes Indiz. Es gibt bestimmt 40, 50. Wäre die Auferstehung eine Erfindung und eine Vorstellung der Jünger gewesen, dann ist es mehr als verwunderlich, wenn der große Christenhasser Saulus, der bis zu seiner Bekehrung die Christen verfolgt hat, diese Religion in Anführungszeichen verfolgt hat, der sich darüber freute, wenn Christen starben, der sich über den Tod, die Steinigung des Stephanus freute und darüber jubelte, der Christen gebunden nach Jerusalem führte und sie gefangen nahm. Wie wäre es zu erklären, der das tat bis zu seiner Bekehrung und plötzlich wird aus diesem Christenhasser ein hingegebener Prediger des Evangeliums. Der ist bereit dafür ins Gefängnis zu gehen und der war ja im Gefängnis dafür. Und was er sagte, er erachtet sein Leben vor der Bekehrung als einen Dreck. Das gilt für uns auch. Genug der Worte. Warum hat Paulus den Korintherbrief geschrieben? Warum hat er sich gegeben für Christus? Weil Christus wahrhaftig auferstanden ist. Weil er die Kraft seiner Auferstehung gelebt hat. Soweit zum ersten Teil. Der zweite Teil, ein wenig geistliche Lehre. Es geht darum, dass die Auferstehung nicht nur eine historische Tatsache ist. Es geht darum, dass die Auferstehung eine geistliche Notwendigkeit ist. Und das sagt uns der Vers, das sagen uns die Verse 17 bis 18, die haben wir sogar hier. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Das ist theologisch nicht einfach zu verstehen, finde ich. Jesus ist doch gestorben, oder? Er ist doch das Opfer gewesen für unsere Sünden. Er ist doch hingerichtet worden. Er war doch ein Opfer. Da ist doch geopfert worden für unsere Schuld. Wieso steht denn hier jetzt? Ist aber Christus nicht auferstanden? So seid ihr noch in euren Sünden. So habt ihr keine Vergebung. So könnt ihr gar nicht zu Gott kommen. Denn ohne Vergebung kommt niemand zu Gott. Der qualvolle Kreuzestod Jesu wäre umsonst gewesen. Jesus wäre nur noch ein Mensch, so wie manche Theologen sagen, mit einer besonderen spirituellen Erfahrung. Ist er aber nicht auferstanden, so seid ihr noch in euren Sünden. Wie soll man das verstehen? Zu Weihnachten habe ich von meiner lieben Frau Helen ein Geschenk bekommen. Ja, es erstaunt jetzt einige, aber es ist wirklich wahr. Ich kriege manchmal auch Geschenke. Ein schönes Geschenk. Sie weiß, dass ich die Lebensmittelabteilung im Kaufhof so gerne mag. Die hat tolle Sachen. Und da hat sie mir einen Gutschein geschenkt. Toll. Ich habe ihn noch nicht eingelöst. Warum? Irgendwie ist er unter den ganzen anderen Geschenken. irgendwie unter Papiere geraten, unter Ordner, unter Schulbücher. Er wurde vergessen. Kann man sowas vergessen? Aber letzte Woche stöberte ich durch meine Papiere. Guck an, da war er. Ach, ich habe einen Gutschein. Was wäre wohl gewesen, wenn ich den Gutschein, oder was, ich habe ihn noch nicht eingelöst, aber das werde ich dann wohl hoffentlich bald tun. Was wäre denn mit diesem Gutschein, wenn ich den gar nicht einlösen würde? Der wäre verfallen, noch nicht, der würde verfallen. Wisst ihr was? Helen hätte umsonst bezahlt. Es wäre für den Gutschein umsonst bezahlt worden. Das Opfer, sag ich jetzt mal das Geldopfer, es wäre umsonst gewesen. Vergeblich, denn ich habe es nicht eingelöst. So ähnlich, ein bisschen ähnlich ist es hier mit Gott. Wäre Jesus nicht auferstanden, er hätte den Tod nicht besiegt. Hätte er den Tod nicht besiegt, dann gilt das, was wir im Römer 3 lesen. Oder ist es Römer 6? Verwechsel ich immer die beiden. Denn der Sünde sold ist der Tod. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätte die Sünde gesiegt. Dann hätte der Tod gesiegt. Dann hätte der Teufel gesiegt. Dann wäre sein Opfer unwirksam. So aber ist er auferstanden und er steht vor dem Vater. Und da hatte ich ein Bild, ich glaube, das ist auch noch da. Ja. Da ist unser Sündenregister. Was hat Christus damit gemacht? Er hat es bezahlt. Ich weiß nicht, ob euch noch diese Praxis des Schuldscheins ein Begriff ist. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Den bekommst du, wenn du einem was schuldig bist, einer Bank oder einem Kreditinstitut, dann kriegst du einen Schuldschein. Ja, das wäre dann Hypothek, ja, gut, genau. Ja, da kenne ich mich nicht so aus. Aber du kriegst einen Schuldschein und den bekommst du zurück, wenn du die Schuld bezahlt hast. Jesus hat unseren Schuldschein genommen. Er hat, gib ihn mir. Und hat ihn bezahlt mit seinem Blut. Und damit steht er vor dem Vater und löst ihn ein. Auf Ewigkeit vertritt er uns vor dem Vater. Das geht nicht ohne Auferstehung. Wir wären noch in unseren Sünden, wäre er nicht auferstanden. Und das bestätigt auch der Römerbrief, Kapitel 4. Ich weiß nicht, ob der Vers kommt. Jawohl. Da heißt es ja, ich glaube, der Ebo hat das am Sonntag sogar zitiert. Der um unserer Übertretungen willen dahingegeben, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Um unserer Sünden willen dahingegeben. Aber um unserer Rechtfertigung willen. Ihr seid jetzt frei von Schuld. Ihr seid jetzt gerecht. Musste er auferstehen. Hier haben wir es schwarz auf weiß. Ein Satz noch zu diesem Teil, eine geistliche Notwendigkeit. In Vers 19, ja, ist da 20, okay. In Vers 19 heißt es, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Warum ist das so? Habt ihr die Stelle schon mal gelesen? Ich habe die oft gelesen. Ich habe sie oft gelesen und habe mich gefragt, jo, was soll das heißen? Warum bin ich denn elend? Die Jünger und Apostel, ich habe es eben schon gesagt, ich kann das abkürzen. Die Jünger und Apostel haben so gekämpft für das Evangelium. Sie haben ihr ganzes Leben reingegeben, ihre ganze Energie reingegeben. Ihre ganze Zeit, einen Großteil ihrer Lebenszeit, sie haben zum Teil ihren Beruf aufgegeben und haben das Evangelium verkündet. Was wäre es elend? Was wären sie zu bedauern? wenn Christus nicht auferstanden wäre. Es wäre umsonst. Es wäre vergeblich. Sie hätten Zeit vergeudet. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, die ihr sonntags regelmäßig in den Gottesdienst geht, die ihr in den Bibelkreis geht, in die Bibelstunde geht, die ihr Seelsorge mit anderen Menschen betreibt, die ihr Zeugnis gibt für Jesus, die ihr lange in der Bibel lest und die Bibel studiert, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann ist diese Zeit vergeudet. Sie ist umsonst. Was wären wir doch elend? Was wären wir doch bedauern? Ihr kennt den, ich weiß nicht, einige kennen vielleicht von euch den Song von Janis Joplin, das war eine Blues-Sängerin, die sang, lebe intensiv und stirb früh. Ja, das ist die Konsequenz. Paulus sagt es im Vers 32 des 1. Korintherbriefes, Kapitel 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Konsequenz. Lasst uns das Leben leben. Hey, bevor wir alt werden, bevor wir schwach werden, bevor wir humpeln, bevor wir was weiß ich was, lass uns das Leben genießen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Was für ein Elend. Was für ein Elend. Und ich finde es eigentlich noch elender, wenn wir jetzt versuchen würden, die Lehren Jesu, die Ethik Jesu, die Ideen Jesu mit menschlicher Kraft umzusetzen und so die Welt ein wenig besser zu machen. Wie sehr ist das zum Scheitern verurteilt? Liebe Gemeinde, das brauche ich euch nicht, davon brauche ich euch nicht zu überzeugen. Da lest doch einfach die Zeitung, da schaut doch einfach die Nachrichten, dann schaut doch einfach, was auf der Weltbühne los ist. Schon immer. Das ist Krieg und Hass in unterschiedlichen Geschichtsperioden mit anderen Mitteln, mit verschiedenen Mitteln. Und wenn du auf dich selber schaust, du willst gerne besser werden, ja? Wie oft scheitert das? Ja. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, die Auferstehung ist nicht nur eine historische Tatsache. Die Auferstehung ist nicht nur eine geistliche Notwendigkeit. Die Auferstehung ist, und jetzt kommt unser Teil für die Seele, die Auferstehung ist ein lebensspendendes Ereignis. Ein lebensspendendes Ereignis. Schauen wir uns mal sehen, ob wir den Vers haben, wenn du mal weitergehst. Ja, da ist er doch. Er ist ein Lebensspender. Ich lese diesen Vers einmal. Damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wenn wir dieses Opfer Jesu annehmen, als Opfer für unsere Schuld und so mit ihm sterben, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. Es wurde am Karfreitag verkündigt, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. So werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Auferstehung hat eine Zukunftsperspektive und Auferstehung hat eine Gegenwartsperspektive. Lasst mich erst kurz über die Zukunftsperspektive sprechen und dann über die Gegenwartsperspektive. Auferstehung bedeutet etwas für die Ewigkeit. Hier sehen wir in diesem Vers, so werden wir ihm in der Auferstehung gleich sein. Wie war denn Jesus in der Auferstehung? Er hatte einen neuen Körper. Einen Auferstehungsleib. Liebe Gemeinde, wir werden einen neuen Körper haben. Kein Gespenst, kein Geist. Wir werden einen neuen Körper haben. Dieser Körper aber ist unsterblich. Dieser Körper aber ist unvergänglich. Dieser Körper aber ist unverweslich. Da braucht ihr keine Faltencreme mehr. Ihr braucht keine Krücken mehr. Ihr braucht keinen Rollstuhl mehr. Ihr braucht keine Tabletten mehr und keine Medizin mehr. Dieser Körper ist neu. Ganz, ganz neu. Und er vergeht nicht. Und außerdem, wisst ihr, wo er wohnt? In einer Wohnstadt, die uns Gott zuvor bereitet hat. Wie kann man die beschreiben? Die kann man gar nicht beschreiben. Stellt euch das schönste Bild vor, das ihr kennt. Die beste Ästhetik. Die herrlichste Landschaft. Das schönste Gefühl, was ihr jemals gehabt hat, im Anblick einer Kunst, eines Bildes, einer Landschaft. Das ist alles nur ein Schatten dessen, was Gott uns bietet in unserer neuen Wohnstadt. Wo wir leben mit einem unvergänglichen, mit einem unverweslichen, mit einem ewigen Leib, der nicht krank wird, der nicht altert, der keine Schmerzen mehr hat und der keine Tränen mehr kennt. Ist Gott nicht toll? Ist das nicht ein Wahnsinn, sage ich jetzt mal? Dieses Evangelium von der Auferstehung Jesu. Aber wir werden ja nicht nur geografisch, sage ich jetzt mal, nicht nur örtlich und nicht nur körperlich ihm gleich sein in der Auferstehung. Wir werden ihm auch in Bezug auf unser Wesen ähnlich sein. Denn er wird uns vollenden und Gott gleich machen, wie es schon war vor dem Sündenfall. Wir werden ihm ähnlich sein. Endlich. Das ist noch viel bedeutender als das, was ich bis jetzt alles gesagt habe. Wie oft kämpfe ich mit meinen Sünden? Wie oft weine ich über meine Sünden? Wie oft bin ich in Versuchung und in Anfechtung? Wie oft versage ich und muss Niederlagen beklagen? Wie oft gehe ich ins Gebet mit mir selbst und mit anderen, um Vergebung zu bitten? Das ist gut, dass das geht. Das ist herrlich, dass Gott uns das ermöglicht hat. Aber der Leib, den wir erhalten werden, die neue Kreatur, die Gott vollenden wird, wenn wir vor ihm stehen oder wenn er wiederkommt, die ist wie Gott. Die ist ihm wesensähnlich. Da gibt es keine Sünde mehr. Da gibt es keine Versuchung mehr. Da gibt es keine Anfechtung mehr. Halleluja, der Herr ist auferstanden. Das war noch nicht ganz das Amen der Predigt, aber es war trotzdem. Apostelgeschichte 2,24. Da werden wir nochmal, da wird uns das nochmal bekräftigt. Da ist es. Da heißt es, ihn hat Gott auferweckt. Und jetzt unser Augenmerk. Weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Ja, da heißt es, Gott hat ihn auferweckt. Auf der einen Seite war Gott der Handelnde. Ist auch etwas, was wir nicht verstehen. Ja, steht häufig in der Bibel, Gott hat ihn auferweckt, den Christus. Und auf der anderen Seite heißt es, der konnte ja gar nicht im Grab bleiben. Das war ja unmöglich. Wegen seiner Heiligkeit. Wegen seiner Gerechtigkeit. Wegen seiner Vollkommenheit. Wegen seiner Fülle des göttlichen Geistes. Vollkommenes, Gerechtes. Angefüllt bis zum Rand mit dem Geist Gottes. Das kann nicht im Tod bleiben. Das kann nicht im Tod bleiben. Und das gilt nicht nur für Jesus Christus. Denn wir sehen hier unten in Lukas 20, in einem anderen Zusammenhang, ich habe das hier mal rausgegriffen, denn sie, das sind die Gläubigen. Das sind die Kinder Gottes. Das sind wir, wenn wir mit Christus unterwegs sind. Denn sie können nicht mehr sterben, da sie Söhne der Auferstehung sind. Liebe Gemeinde, wir können als Christen nicht mehr sterben. Es geht nicht. Denn die Gerechtigkeit Christi ist uns übertragen im Glauben. Seine Heiligkeit ist uns übertragen im Glauben. Seine Geisterfülltheit ist uns übertragen im Glauben. Wisst ihr, er wohnt in uns. Wir sagen ja, durch den Glauben wohnt der Christus in euch. Was ist das für ein Christus, der da in dir wohnt? Was ist das für ein Christus? Es ist der auferstandene Christus, der in euch wohnt. Es ist der Christus, der mit der Auferstehungskraft, der in euch wohnt. Das ist der Christus, der in euch wohnt. Ihr könnt nicht mehr sterben. Wohl dieser Körper, der ist dahin. Aber ihr als Person, als Kinder Gottes, als geliebte Christi, ihr könnt nicht mehr sterben. Wisst ihr, das ist wie? Vergleich das mal mit einem ganz banalen Vergleich, der auch ein bisschen hinkt, aber macht nichts, vielleicht hilft es trotzdem. Ihr habt einen Luftballon, der ist mit Gas gefüllt und der ist mit einem kleinen Kördelchen irgendwo festgebunden. Wisst ihr, was die Berufung dieses Luftballons ist? Ja, der will in den Himmel steigen, haben wir das Bild? Da ist es. Der Luftballon, der will in den Himmel steigen. Wir können ihn aufwecken. Schneiden wir einfach die Kordel durch und er muss aufsteigen, weil er mit Gas gefüllt ist. Er muss aus dem Grab kommen. Wir müssen aus dem Grab kommen, sind wir mit Geist Gottes gefüllt. Was Gott tut in seiner Gnade, was er ganz alleine tut durch seine Gnade, durch den Glauben. Steigen wir auf, wie Luftballons. So, jetzt noch, letzter Punkt. Die Auferstehung hat nicht nur eine Bedeutung im Hinblick auf die Zukunft, auf die Ewigkeit. Das ist das Tollste, zugegebenermaßen. Die Auferstehung hat eine Bedeutung im Hier und Jetzt und Heute. So wie ihr hier sitzt. Es ist keine Vertröstung auf die Zukunft. Es ist im Hier und Jetzt. Wir lesen diesen Vers. Da ist es, in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkungen Gottes. Ihr seid mit auferweckt worden. Merkt ihr, das ist passiert. Es ist schon geschehen. Der ihn aus den Toten auferweckt hat, Kolosser 3,1 kommt jetzt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das ist passiert durch den Glauben. So sucht, was droben ist. Aber sucht es nicht in der eigenen Kraft. Aber sucht es aufgrund der Auferstehungskraft Gottes, die in euch wohnt. Es ist meine Lieblingsstelle in der Bibel, Philipper Kapitel 3. Da sagt der Paulus, ich will die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Ich möchte hier und jetzt und heute und natürlich in Ewigkeit, das ist ganz klar, mit dieser Pflanze habe ich es heute nicht, in Ewigkeit will ich und hier und jetzt und heute, wenn ich das Evangelium verkündige, wenn ich Zelte baue, was weiß ich, will ich die Auferstehungskraft Jesu erfahren? Ja, sagt vielleicht der Paulus. Wisst ihr, was er dann sagt? Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet sei. Liebe Freunde, ich halte mich nicht dafür, dass ich es schon erlangt habe. Das sage ich, hier zitiere ich Paulus und es gilt für mich auch in noch größerem Maße. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen sei. Ich möchte aber danach jagen. Und warum? Warum will ich danach jagen? Warum will ich nach dem Droben jagen? Ja, der Ebo hat es mir schon zugeflüstert. Weil ich von Jesus Christus ergriffen bin, weil er mich ergriffen hat, weil er mich trägt, weil er mir ja große Kraft gibt, auf das Droben zu schauen und nicht auf das, was hier unten ist. Sagt sich so leicht, oder? Wir sind ja mitten auf der Erde. Ja, wir sind ja mitten im Irdischen. Sagt sich so leicht, schau doch auf das, was droben ist. Liebe Freunde, wer bringt sein Geld auf eine Bank? Wer bringt sein Geld auf eine Bank, von der er weiß, die ist übermorgen bankrott? Liebe Freunde, unser Leben hier, das ist übermorgen bankrott, vielleicht sogar morgen. Da könnt ihr nichts mitnehmen, gar nichts. Wie kann ich denn mich nach dem Droben ausstrecken? Liebe Gemeinde, das ist ganz einfach. Das fängt in den banalsten Dingen des Alltags an, wo ich mich nach dem Droben orientiere. Alles, was nach dem Droben orientiert ist, alles das, was auf die Ewigkeit hin getan ist, das bleibt ewig. Das könnt ihr mitnehmen. Das könnt ihr tatsächlich mitnehmen. In der Bibel steht, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre. Was für ein Privileg. Außer natürlich ist es klar, dass hier Paulus meint, dass die Sünde davon ausgeschlossen ist. Das ist ja logisch. Aber sonst alles, was ihr tut, alles, tut es zur Ehre Gottes. Dann habt ihr einen Schatz im Himmel. Dann habt ihr für die Ewigkeit gelebt. Dann habt ihr für das Droben gelebt. Also, wenn du heute zu Mittag isst, ein schönes Ostermahl, kann ich für die Ewigkeit tun. Kann ich auch für die Ewigkeit tun, indem ich sage, danke Herr, es kommt von dir. Es kommt von dir. Der Dank steigt zum Himmel. Und dort bleibt er. Wenn ich am Arbeitsplatz bin, dann muss ich doch nicht in Konfrontation und Feindschaft gehen mit meinen Kollegen, oder? Dann kann ich doch die Liebe Christi bringen, ihnen wohltun, meine Hilfe anbieten, mein Verständnis, meine Nachsicht, meine Demut. Das ist alles für oben. Das steigt zum Himmel. Zwei kleine Beispiele. Wenn ich in der Gemeinde bin, ist ja nicht sicher, dass was ich da tue, dass das alles zum Himmel steigt, oder? Es tut es aber, wenn ich sage, danke, Herr. Danke, Herr, für das, was du mir gegeben hast, dass ich es weitergeben kann. Was für ein Vorrecht. Das steigt zum Himmel. Ja, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist eine historische Tatsache. Das ist eine geistliche Notwendigkeit. Und das ist ein lebensspendendes Ereignis. Ja, Amen.